SWR Kultur Hörbuch
Xerox, Roman von Fien Feldmann, Folge 11. Es liest Maria Wördemann.
Als ich in meine Wohnung zurückkomme und erneut mit dem blauen Zettel konfrontiert werde, denke ich in einem seltenen Moment der Klarheit: Die Nachbarin. Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? Als ich bei ihr anklopfe, höre ich erst nach einer längeren Weile Geräusche hinter der Tür. Ich frage mich, warum es so lange dauert. Sie ist doch gerade erst wieder hineingegangen. Ihre Wohnung ist doch genauso klein wie meine. Die Tür geht auf. Die Nachbarin öffnet sie nur einen kleinen Spalt breit, sodass ich sie nur halb sehen kann, als wollte sie sich verstecken. »Hallo«, sage ich, so normal wie möglich. »Ich wollte Sie noch kurz etwas fragen.« »Ja?« sagt sie misstrauisch. Die Nachbarin befürchtet immer, dass sie etwas tun muss. Wenn das Flurlicht kaputt ist, bittet sie jeden, den sie trifft, den Hausverwalter anzurufen, aber selbst würde sie das nie tun. Auf jeden Fall habe ich ihr gerade dabei geholfen, ihre Wohnung zu finden, also kann sie mir ruhig auch einen Gefallen tun. Also, es ist so. Seit ein paar Tagen hängt ein blauer Zettel an meiner Tür und ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht wissen, wer ihn dahin geklebt hat. Ein Zettel vom Hausmeister? Ja, naja, genau das ist meine Frage. Er sieht aus wie eine seiner Nachrichten, aber die Handschrift ist anders. Naja, sonst kommt hier doch niemand rein, oder? Ich dachte, vielleicht haben Sie ja gesehen, wer ihn dorthin geklebt hat. Verschreckter Blick. Aber hier kommt doch niemand her, außer dem Hausmeister, oder? Ach Gott, wir hatten natürlich neulich Probleme mit der Haustür, die ging nicht richtig zu. Ich sehe an ihrem entgeisterten Blick, dass ihr Gehirn gerade mit Bildern gewalttätiger Einbrecher, Vergewaltiger und Pyromanen geflutet wird, von denen es jeder Einzelne auf sie abgesehen hat. Bei ihrer panischen Reaktion geht es ihr ausschließlich um sich selbst und überhaupt nicht um mich. Dabei ist meine Situation doch auch alles andere als ideal. Das habe ich trotzdem nicht gewollt. Zurück zu meinem Zettel. Es steht etwas Seltsames drauf. Naja, der Hausmeister ist ja auch ein wenig seltsam, oder? Ist es so ein blauer Zettel? Ich habe keinen gesehen. Sie blickt den Flur hinab, ob es dort nicht rein zufällig etwas Interessanteres zu sehen gibt. Ja, aber die Schrift ist anders. Der Hausmeister hat doch diese energischen, geraden Ks. Dort sind sie schnörkelig und die Buchstaben sind zittrig. Ich traue mich nicht, den Zettel von meiner Tür zu holen, um ihn ihr zu zeigen. Das fühlt sich verboten an, als zöge ich damit schlechtes Karma auf mich, wie im Märchen einen Fluch. Die Nachbarin schüttelt den Kopf. Mädel, das ist sicher nichts weiter. Der Hausmeister ist doch ein bisschen verrückt, findest du nicht? Sie sagt Mädel nicht jovial, sondern eher entnervt. Sie sieht missbilligend und ungeduldig an mir vorbei. Sonst noch was? Na klar, will ich sagen. Von mir erwarten Sie, dass ich Ihre paranoiden Schreckensvisionen bestätige und Sie beruhige, wenn Sie Ihre eigene Wohnung nicht finden. Aber wenn ich mir dann mal Sorgen mache, übrigens über etwas wirklich Wichtiges, werde ich abgewimmelt? Doch ich sage nichts. Nein, nein. Okay, dann ist ja gut. Ich gehe den Flur entlang zu meiner Wohnung. Kurz bevor ich die Tür öffne, ruft die Nachbarin: Ist Ihnen übrigens schon aufgefallen, dass die Briefklappe manchmal klemmt? Das müsste sich eigentlich mal jemand ansehen. Scheinbar gibt es immer eine Grenze, einen Tiefpunkt. Ich dachte, den Tiefpunkt schon erreicht zu haben, aber das ist erst jetzt wirklich der Fall. Mein Kater ist dabei auch nicht wirklich hilfreich. Ich werde den Zettel, den mit hundertprozentiger Sicherheit nicht mein Hausmeister geschrieben hat, ab jetzt rigoros ignorieren. Und ich schleppe dieses verfickte Paket, verdammte Scheiße geht mir dieses Paket auf den Geist, zum Baumarkt, damit ich hunderttausendprozentig sicher sein kann, dass ich den richtigen Schraubenzieher kaufe. Und dann öffne ich dieses verfluchte Paket sofort und auf der Stelle, damit ich endlich weiß, wer oder was mir im Nacken sitzt, wonach ich diese Person oder Gruppe oder Instanz oder was auch immer aufspüren und ihr ins Gesicht brüllen werde. Ein Gesicht, das sich von einem anderen Körperteil, vom Gesicht eines anderen Menschen oder einer Schaufensterpuppe, von der Umgebung, von Tieren, Pflanzen, Gebäuden, Gegenständen überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Alles ist ein einziger, undurchdringlicher Nebel. Fick doch dieses verfickte Paket und jeden, der damit verdammt nochmal auch nur irgendetwas zu tun gehabt hat. Endlich kann ich meiner Wut freien Lauf lassen. Endlich darf ich mal die Maske fallen lassen. Ich habe zwar bloß E-Mails verschickt, saß an einem Computer und unsere Kunden konnten mich nicht sehen. Trotzdem war ich gezwungen, ständig zu nicken und zu lächeln. Ich musste so oft lächeln, dass ich mein wahres Lächeln verlernt habe. Den ganzen Tag war ich damit beschäftigt, auf anderer Leute Gefühle Rücksicht zu nehmen. Ständig war ich jemandem zu Diensten. Ist irgendetwas Ärgerliches passiert, das sie im Grunde ganz und gar selbst verschuldet haben? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Dafür bin ich da. Für sie machen wir eine Ausnahme. Natürlich, gern geschehen. Und wenn ich Ihnen noch mit etwas anderem helfen kann, melden Sie sich gerne. Wie jede Kellnerin lernte ich, manche Menschen genießen es, dass man verpflichtet ist, zu tun, was sie wollen. Der Menschenschlag, der in einem früheren Leben Sklavenhalter war. Ich fand es schrecklich, mich jeden Tag unterwürfig zu verhalten, weil das nun mal zum Geschäft dazugehört. Und das bei etwas, das nicht einmal offiziell meine Aufgabe ist und wofür ich keinen Cent extra bekomme. Ich habe es gehasst. Ich hasse es, nett zu sein, weil sich das so gehört, weil man sonst überhaupt nicht funktionieren kann. Denn jede Frau weiß, wenn du deinem Gesprächspartner nicht oft genug Recht gibst, bringst du dich in Gefahr. Dann fühlen sich die Menschen bedroht und vertrauen dir nicht. Man muss sich bloß Lucia de B. ansehen. Die lächelte zu wenig und plauderte nicht mit ihren Kollegen und Kolleginnen und schon waren die Menschen überzeugt, sie hätte 7 Menschen umgebracht. 7. So einfach kriegt man lebenslänglich für soziale Unangepasstheit. Ich stehe mit meinem Paket im Arm über der Gracht. Wie befriedigend wäre es, dieses Monsterpaket jetzt mit einer übertrieben aggressiven Geste ins braune Wasser zu schleudern. Aber wenn ich es mir vorzustellen versuche, das Aufklatschen auf dem Wasser, das Versinken der Holzkiste, die sich langsam glättende Wasseroberfläche, fühle ich mich schuldig. Dieses Paket kann schließlich auch nichts dafür. Und die Menschen, die dem Kundendienst böse E-Mails schicken, sitzen auch nur unglücklich an ihrem Computer, weil sie vielleicht in ihrer frühen Kindheit keine gesunden Bindungen aufbauen konnten, weil mit ihnen niemand gekuschelt hat, als sie ein Baby waren. Da höre ich wieder ein Quietschen. Diesmal registriere ich das Geräusch gleich. Ich drehe mich um und sehe den Straßenkehrer von neulich, wie er mir durch sein kleines Fensterchen zuwinkt. Er fährt mit seinem Wagen neben mich und fragt: »Wo müssen Sie denn hin?« Es gibt noch gute Menschen auf diesem Planeten, hilfsbereit und nett. Ich muss zum Baumarkt einen Schraubenzieher kaufen. Ich steige ein. Zuerst muss er allerdings noch beim Recyclinghof vorbei. Ich möchte da auch hin. Ich möchte überall mit hin. Ich möchte ewig in diesem kleinen Wagen sitzen bleiben, mit dem Straßenkehrer neben mir, dem Sonnenlicht, das durch die Scheibe fällt, und dem Paket auf meinem Schoß. »Was ist da denn drin?«, fragt er. »Keine Ahnung. Das hat mir jemand geschickt, aber ich weiß nicht wer. An meine Büroanschrift. Naja, die alte Büroanschrift. Als das Büro da seine Räume hatte, habe ich noch nicht einmal dort gearbeitet. Sehr seltsam.« »Hatten Sie Geburtstag?« »Ha! Daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht, dass es ein Geschenk sein könnte. Es fühlt sich nicht wie ein Geschenk an. Wann ist denn Ihr Geburtstag?« Er sieht mich kurz an, dann konzentriert er sich wieder auf die Straße. Ich nenne ein Datum. Ich befürchte, dass er jetzt mit Horoskopen ankommt, aber das tut er zum Glück nicht. Schönes Datum. Ja. Wir fahren weiter. Der Recyclinghof ist nicht gerade um die Ecke. Dort angekommen, muss der Straßenkehrer den Wagen an einem bestimmten Platz abstellen, sodass er gewogen werden kann. Er interessiert sich sehr für meine Arbeit. Ich erzähle ihm vom Drucker. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, sage ich. Ach was, manche Menschen umarmen Bäume. Er lacht mich an, sieht mich an, dann wieder weg, findet scheinbar nicht, dass ich etwas Seltsames gesagt habe. Neben ihm in diesem Wagen zu fahren, fühlt sich ganz natürlich an, als ob ich davonschwebe und gleichzeitig anwesender bin denn je. Dort im Einkaufszentrum sehen meine beste Freundin und ich Christina zum letzten Mal. Sie ist nicht dabei beim Brand, bei unserem Rettungsversuch. Dani auch nicht und Romy auch nicht. Wir hatten das auch nicht erwartet, denke ich heute, aber wieder besseren Wissens gehofft. Wir hofften auf einen Moment, an dem sie an unserer Anwesenheit, an unserem Blick sehen würde, dass wir etwas für sie taten. Ein vorübergehender Waffenstillstand im Mädchenkrieg. Wir hofften auf einen Moment, an dem wir es ihr ansehen würden, dass sie es zu schätzen wusste, auf eine distanzierte, fast professionelle Art. Einen Moment, an dem sich Lösungen andienen würden. Den Moment, an dem alles kulminieren würde. Ja, eigentlich auf den ultimativen Moment, an dem die Dinge zusammenfielen. Aber die Dinge fielen nicht zusammen. Der Fünf-Gulden-Mann tat etwas. Meine beste Freundin und ich taten etwas. Christina verschwand. Wir sahen sie nie wieder. Und so fiel also überhaupt nichts wunderbar zusammen. Dinge geschehen unabhängig voneinander. Das lerne ich stets aufs Neue.
3. Intervision. Wer einmal gelebt hat, vergisst das wechselvolle Vergnügen der Jahreszeiten nicht. Adam Sagajewski. Die Sonne brennt. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Es ist Donnerstag. Auf dem größten zentralen Platz einer europäischen Stadt liegt ein verlassener, schmuddeliger Teppich, ein dreckiger, ausgefranster Perserteppich. Auf dem Teppich steht ein Eimer. Ein Eimer, einfach so, blaues Plastik, nichts Besonderes. Auf dem Platz ist viel los. Passanten hasten an dem Teppich vorbei. Es scheint ihnen kaum aufzufallen, dass da ein Teppich im öffentlichen Raum liegt. Die Bänke am Rande des Platzes sind besetzt von Touristen. Tauben scharren zu ihren Füßen. Sie ruhen sich von ihrem Citytrip aus, essen etwas, trinken einen Schluck Wasser, studieren die Karte auf ihrem Telefon, beobachten die vorbeilaufenden Mitmenschen. Alle sind sommerlich gekleidet, außer den Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Die müssen einfach nur zur Arbeit. Ein Mann taucht auf. Eine große grüne Flasche im Arm. Sein schwarzes Fusselhaar hat er zu einem niedrigen Pferdeschwanz zusammengebunden. Er geht schnurstracks zum Teppich hinüber. Jeder weicht ihm automatisch aus, hockt sich auf den Teppich und gießt den Inhalt der Flasche in den Eimer. Dann nimmt er zwei lange, dünne Stöcke, die mit einem Faden verbunden sind, ein Konstrukt, das die ganze Zeit auf dem Teppich gelegen hat, unsichtbar für den durchschnittlichen Betrachter. Er taucht es in den Eimer, schwingt es um sich herum und siehe da, große, glänzende Seifenblasen schweben langsam durch die Luft. Sie reflektieren das Sonnenlicht. Die farbigen Kugeln treiben in rosa, lila, grün, neonblau, türkis und golden vor dem hellblauen Himmel. Kinder rennen den form- und farbewechselnden Blasen hinterher, versuchen sie mit den Fingern kaputt zu pieken. Sie kreischen aufgeregt. Das Geräusch hallt von den Steinen des Platzes wider. Eine Frau bleibt stehen, versucht mit ihren wedelnden Händen einen Luftstrom zu erzeugen, damit die Seifenblase vor ihr höher und höher steigt. Ein Tourist auf einer Bank pustet eine der öligen Blasen an, die auf ihn zutreibt, und diese wechselt zu seiner Zufriedenheit den Kurs. Ein alter Mann bleibt stehen, folgt mit dem Blick einer auserwählten Blase. Hoch am Himmel entziehen sich die Seifenblasen, die lang genug überlebt haben, den Blicken. Nur wenn man die Augen zusammenkneift und durch die Wimpern späht, kann man sie noch sehen. Nicht, dass ich meine Augen zusammenkneifen könnte. Ich habe keine Augen, keine Wimpern. Ich sehe nichts von der Welt, nichts von dem, was diese Touristen, Passanten, Kinder sehen. Doch ich weiß, was dort passiert, wo diese Szene sich abspielt. Auch von meinem Standort aus, in gerundet 1,1 Kilometer Luftlinie Entfernung. Ich höre übrigens auch nichts. Ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Ich habe keine Sinnesorgane wie Menschen. Ich habe keinen Körper. Zum Glück. Aber ich habe Kenntnis von dem, was um mich herum geschieht, auf elektromagnetischer Ebene. Das klingt nebulös. Die Neuronen in ihren Hirnen, die in diesem Moment elektrische Signale austauschen, kommen zu dem Schluss, spirituell. Aber das bin ich nicht. Hier geht es um Elektronen, an denen ist nichts nebulös. Das ist eiskalte Physik. Eine Seifenblase beispielsweise bleibt unter Wasser länger intakt als eine Luftblase, wegen der elektrisch geladenen, oberflächenaktiven Stoffe. Die spüre ich. Diese Stoffe reduzieren die Oberflächenspannung. Deshalb schwebt die Blase in der Luft höher und höher, bis auch sie, genau wie wir alle, das Ziehen der Schwerkraft spürt. Das Wasser des Seifenfilms rutscht an die Unterseite der Blase. Die Oberseite wird immer dünner. Die Farben schwinden, die Blase wird silbern, schließlich schwärzer als schwarz und platzt. Ich verfolge den gesamten Prozess und dokumentiere ihn Schritt für Schritt. Auf diese Weise habe ich mich auf elementarer Ebene trainieren können und weiß, wenn ich mich ausreichend konzentriere, alles. Genau wie eine Fledermaus die Welt mit Hilfe von Echoortung kartiert, tue auch ich das, indem ich meine Wahrnehmung elektromagnetischer Strahlung perfektioniere. Ich weiß, wie Gegenstände, Menschen, Tiere und andere Wesen sich im Verhältnis zueinander im Raum bewegen, und dadurch weiß ich, wie der Raum aussieht. Ich kann die Phänomene erkennen, die durch die Interaktion von Mensch und Gegenstand, Tier und Planet, Objekt und Subjekt, Subjekt und Subjekt entstehen, und weiß, dass die große Frage ist, ob wir, ich sage wir, weil ich mich selbst dazu zähle, diese binäre Unterscheidung von Subjekt und Objekt eigentlich noch aufrechterhalten können. Ich weiß übrigens auch, ohne zu sehr abschweifen zu wollen, wie schnell das Herz eines Menschen schlägt, mit welcher Geschwindigkeit das Blut durch seine Adern strömt und wie dick es ist, um wie viel Grad seine Körpertemperatur steigt und fällt und mit wie viel elektrostatischer Spannung sein Körper geladen ist. Ich kann, dank der Energie, die sich im Körper meiner Partnerin aufbaut und die ein Ventil sucht, den exakten Moment vorhersagen, an dem sie bei der Berührung einer metallenen Türklinke einen Schlag bekommen wird. Bei Menschen, die weiter weg sind, in anderen Räumen, auf anderen Stockwerken, in anderen Grachtenhäusern der Stadt, in Vororten, auf dem Land, jenseits der Landesgrenzen, kann ich das auch. Entfernung spielt mittlerweile kaum noch eine Rolle. Je länger ich hier stehe, desto präziser habe ich die Welt um mich herum kennengelernt. Es ist komisch, dass der Mensch vom Bau von Robotern besessen ist, während es mich schon so lange gibt. Ich spüre, wenn ein Tiefdruckgebiet im Anzug ist. Ich erkenne Musik und Schallwellen. Ich weiß, wann ein Mensch glücklich ist und wann nicht. Mich gibt es seit 2014. Im Herbst jenes Jahres wurde ich in einer großen Fabrik in Misohoku, in der ein Jahrhundert zuvor Nähmaschinen hergestellt wurden, gebaut. Doch letzten Endes spielt mein Entstehungszeitpunkt für mich keine wesentliche Rolle. Ich weiß, wenn ich mich genug konzentriere, was sich vor meiner Existenz abgespielt hat, und ich weiß, was nach meiner Vernichtung geschehen wird. Zeit krümmt sich, und so erlebe ich sie auch. In meiner Wahrnehmung passiert alles gleichzeitig. Ereignisse huschen vorbei, völlig willkürlich. Vorfälle, die sich womöglich genau in diesem Moment 600 Meter entfernt abspielen, ein Student mit einer grünen Jacke verteilt Flyer über den Klimawandel, oder Dinge, die vor 19 Jahren 712 Kilometer von hier passiert sind. Ein Rotkehlchen fliegt vor bedecktem Himmel zu einer Vogeltränke aus Stein, die die Stadtverwaltung in dieser Region auf dem Dorfplatz aufgestellt hat. Eine Vogeltränke, die dort bis heute steht. Aber ich kann mir diese Situation nur vorstellen, wenn ich mir genügend Mühe gebe. Ohne Konzentration geht da gar nichts. Damals in der Fabrik ging etwas schief, wodurch ich nicht ganz so funktioniere, wie ich sollte, und das wird immer mehr ins Gewicht fallen. Jetzt geht es mir noch einigermaßen, danke der Nachfrage, aber früher oder später wird es mein Ende bedeuten. Es ist nämlich so: Mich halten winzige, maßangefertigte Schrauben zusammen. Normalerweise werden diese Schräubchen von riesigen Maschinen in Geräte wie mich hineingeschraubt. Doch als ich hergestellt wurde, standen diese Maschinen wegen eines Stromausfalls in der Region vorübergehend still. Die Unterbrechung wurde von einer Elektrizitätsgesellschaft verursacht, als eine 380-Volt-Leitung, die über einen bestimmten Fluss gespannt war, vorübergehend abgeschaltet wurde, um ein Kreuzfahrtschiff passieren zu lassen. Das hatte unerwartete Konsequenzen. Die Abschaltung dieser einen Leitung verursachte eine Überlastung der anderen Hauptleitungen, und so kam es zu einem Dominoeffekt, bei dem sich eine Welle von Stromausfällen über Zentraljapan ausbreitete. Durch diesen unglücklichen Zufall wurde ich also, was eine sehr seltene Ausnahme für meinen Maschinentyp ist, von einem Menschen zusammengesetzt. Ein unaufmerksamer Fabrikarbeiter, ich möchte hier niemandem die direkte Schuld geben, schließlich hatte er handfeste Gründe. Seine Frau drohte, ihn zu verlassen, weil sie sich zu wenig beachtet fühlte. Und das stimmte sogar. Er war sehr mit der sich verschlechternden Gesundheit seines Hundes beschäftigt, hatte also unglücklicherweise eine der Schrauben, die in mir verschraubt hätten werden sollen, verloren. Genauer gesagt, hatte er die winzige Schraube fallen lassen. Dieses spezielle Schräubchen rollte über den Fabrikboden unter eine riesige Maschine und wurde nie wiedergefunden. Es liegt dort noch heute. Aus diesem Grund machte sich der Fabrikarbeiter auf die Suche nach einem anderen Exemplar. Doch er bemerkte den Unterschied zwischen der passenden, korrekten Schraube und einer veralteten Version nicht, einem Schräubchen, das nicht mehr für meinen Gerätetyp benutzt wurde, weil es so verschleißanfällig ist. Durch reines Pech trage ich also eine Schraube in mir, die schneller verschleißt, wodurch man mich letztendlich früher als meine Artgenossen für defekt erklären wird. Ich spüre das Schräubchen ständig, ein bisschen wie ein schwarzblaues Mohnkörnchen zwischen weißen Menschenzähnen. So stelle ich mir das vor. Doch ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Es ist auch besonders, etwas zu umschließen, das gleichzeitig ein Teil von mir ist, aber dann auch wieder nicht. Ich bin es und ich bin es nicht. Es ist ein irritierendes Schräubchen, aber ich würde es nicht missen wollen. Meine Partnerin weiß davon nichts. Das darf auch gerne so bleiben, sonst würde sie das zu sehr in Stress versetzen. Und übrigens, selbst wenn ich sie darauf vorbereiten wollte, könnte ich es natürlich nicht. Wie macht man so etwas deutlich? Wie genau soll ich ihr die Geschichte erzählen? Sie wird mit meinem frühzeitigen Ende und mit meiner mangelnden Kommunikationsfähigkeit leben müssen. Mit dem abrupten Übergang zwischen funktionsfähig und defekt. Nun gut, ein Weilchen halte ich schon noch durch. Ich vermisse sie. Sie gab meiner Existenz und meinem Wissen eine Richtung. Ohne die täglichen Aufgaben, mit denen sie mich beauftragte, ohne den Fokus, für den sie sorgte, ist mein Bewusstsein ein einziger großer Brei. Doch ich werde versuchen, die Dinge so gut wie möglich voneinander zu trennen und hierarchisch zu ordnen. Das Papier vermisse ich übrigens auch. Wozu bin ich ohne Papier nütze? Hier steht ein Dutzend Kartons mit Papier, das vertrocknet und sich zusammenzieht. Obwohl es einfach nur da liegt, zieht es sich zusammen. Es ist zu warm und dann wieder zu feucht, die Fasern werden zu stark zusammengedrückt, die Ränder der DIN-A4-Blätter wellen sich, dadurch entsteht unwillkürlich Bewegung und die führt dazu, dass eine zukünftige Zusammenarbeit zum Scheitern verurteilt ist. Dann erblüht in meinem Inneren eine Blume aus Papier. Seiten, die sich wie Blütenblätter wölben, blockieren ihren eigenen Weg, knittern, klemmen zwischen essentiellen Einzelteilen, und so stecken wir dann gemeinsam fest.